FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel.
Heute mit Raphael Filmer, Founder und CEO bei Surplus.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Produzenten, wir helfen euch von A bis Z. Also nicht nur, wenn am Ende was übrig bleibt, sondern wir helfen euch, damit am Anfang alles gut läuft und ihr ein tolles Produkt platziert auf dem Markt, dass ihr gar nicht erst Überschüsse produziert von etwas, was leider sich nicht verkauft. In Deutschland haben wir mindestens 10-20% der Menschen, die kennen gar nicht den Unterschied zwischen einem Verbrauchsdatum und einem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich glaube, dass wir das auch in den nächsten, ja, zumindest 10-20 Jahren sehr nah dran schaffen werden, endlich dieses große Ziel der Menschheit, Zero Hunger, zu bewerkstelligen, gemeinsam als Menschheit.
Herzlich willkommen zu einer weiteren FMCG Vibes Episode, heute mit Raphael Filmer, Gründer und CEO von Surplus. Hallo Raphael.
Servus und schönen guten Morgen, lieber Finn und liebe Zuhörenden.
Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können, weil ich bin seit Jahren verfolge ich begeistert deine Mission und dein Schaffen. Und du bist für mich so die Nummer 1 Person, wenn es um das Thema Lebensmittelretten in Deutschland geht. Das ist ein super relevantes Thema. Ist auch das erste Mal, dass wir dieses Thema jetzt so groß im Podcast bei uns mit aufzeigen. Und ich finde es einfach mega spannend. Bevor wir gleich näher darauf eingehen, was du mit Surplus machst, nimm uns doch mal mit, wie war denn deine persönliche Reise? Wie bist du in die FMCG-Welt gekommen?
Ja, super schön, dass das Thema Lebensmittelverschwendung bzw. Lebensmittelwertschätzung jetzt auch bei den FMCG-Vibes ein bisschen Raum bekommt, weil das Thema ist eigentlich für jede Brand irgendwann mal anstehend. Das heißt Überschüsse, Überproduktion, Fehlproduktion, irgendwie Labelwechsel, Logo-Designänderung, Händler springt ab, was auch immer. Also es gibt so viele Gründe, wer viel hobelt, da fallen halt auch Späne an. Und wie bringt man wieder in den Kreislauf? Und dazu kommen wir gleich. Und wie kann man das noch nutzen als Mehrwert? Also ein Bug wird auf einmal ein Feature mit Surplus. Mein persönlicher Weg ist, dass ich seitdem ich so 7 bin, die Vision habe, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Das klingt erstmal vielleicht sehr hochtrabend und oder utopisch, aber ist gar nicht so unmöglich, auch wenn leider heute noch fast 700 Millionen Menschen an Hunger leiden auf unserer Erde, haben wir allein mit den Lebensmitteln, die wir verschwenden, ausreichend Lebensmittel, um alle Hungernden dreimal zu ernähren. Das heißt, es ist nicht eine Frage, ja, der Planet, der kann halt nur 9 Milliarden irgendwie satt bekommen oder so. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als 8 Milliarden. Sondern wenn wir umsteigen würden auf, sagen wir mal, 80% weniger Verschwendung, könnten wir easy nochmal 1,5-2 Milliarden Menschen noch mit Nahrung versorgen. Das ist also sehr viel mehr, als wir überhaupt bräuchten. Wenn wir noch auf pflanzlich umsteigen würden, hätten wir nochmal mindestens 3-5 Milliarden Menschen, die wir satt bekommen könnten, weil heute über 70% der globalen Agrarfläche genutzt wird für tierische Produkte, Anbaufläche, Weidefläche, Soja, Getreide etc. Und ich habe mir gesagt, ich möchte da was tun, weil es kann nicht sein, dass wir unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern haben, die einfach jeden Tag Zehntausende, vor allem Kinder, verhungern. Und ja, habe mir dann die Welt angeschaut, habe verschiedene Reisen gemacht, spreche mittlerweile 6 Sprachen und liebe Kulturen, liebe unsere Menschheit, liebe diesen wundervollen, einzigartigen Planeten Erde, Raumschiff Erde, Spaceship Earth. Habe ich früher nicht so verstanden. Mittlerweile weiß ich, dass wir mit 107.000 km/h um die Sonne düsen und das ist einfach der geilste Planet wahrscheinlich im ganzen Universum ist. Und habe gesagt, ja, wie können wir was tun für unsere Mitmenschen, aber gleichzeitig auch unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren, weil wenn wir alle leben würden, so wie wir hier in Europa, bräuchten wir eher 2, wenn nicht 3 weitere Erden und die gibt's einfach nicht. Und habe dann 2009 2 Hochzeitseinladungen bekommen nach Mexiko und bin dann wollte rüber jetten mit einem Flieger ganz normal und habe dann gesehen, scheiße, ey, das sind ja fast 5 Tonnen Treibhausgase. Also zur Einordnung, wir stoßen so ungefähr 12 Tonnen Treibhausgase pro Jahr aus in Deutschland, pro Person. Und wir sollten aber, wenn wir die Pariser Klimaziele ernst nehmen wollen, dann nur eher so 2,5 Tonnen ausstoßen. Das heißt, ein riesen Gap zwischen dem, wo wir uns heute schon bewegen und wo wir eigentlich hinkommen müssten und wo nur Länder in Afrika oder in manche noch in Asien überhaupt auf diesem 2,5 Tonnen Niveau sind. Und wir haben einfach einen sehr hohen Lebensstil in Europa, Nordamerika und leben ein bisschen auch auf Kosten natürlich von anderen Lebewesen, aber auch von zukünftigen Generationen und anderen, die halt auch unter dem Klimawandel viel mehr leiden. Und da habe ich gesagt, da muss man da jetzt irgendwie eine Alternative finden zu den Hochzeiten, ohne mit einem Flugzeug. Und dann sind wir zu dritt von Den Haag über Europa, Afrika bis nach Brasilien rübergetrennt mit Segelbooten auch. Es war ziemlich spannend, sind auch fast gekentert. Und dann habe ich mich auf der Atlantiküberquerung entschlossen, in einen Geldstreik zu treten. Also kein Geld mehr anzunehmen, kein Geld mehr auszugeben, um Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle satt werden können und dass wir uns dafür auch einsetzen sollten und überhaupt Überschuss, Verschwendung etwas sehr Perverses ist in unserem kapitalistischen System, was es aber gilt zu transformieren. Und als ich dann zurückgekommen bin von der Reise nach 1,5 Jahren, ich kam übrigens ein halbes Jahr zu spät zu den Hochzeiten, aber der Weg ist das Ziel. Ich habe sehr viel lernen dürfen auf dieser wunderbaren Reise. Habe ich angefangen in Berlin dann zu Containern weiter, also Mülltauchen. Das, was eben es leider nicht geschafft hat, in den Magen zu wandern oder was die Läden nicht verkaufen konnten, habe ich gerettet. Bioläden, Bäckereien und so, und aber auch normale Supermärkte. Und habe dann 2013 die Lebensmittelrettenbewegung gestartet. Das ist, heißt heute Foodsharing, ist mittlerweile das größte Netzwerk von Ehrenamtlichen, die sich gegen Food Waste einsetzen und die Tafeln im Kleinen ergänzen. Die Tafeln machen einen super Job. Aber leider, so 80-90% der Menschen, die tafelberechtigt sind, die gehen gar nicht zur Tafel, weil sie sich halt schämen, in ihrem Kiez da irgendwie anzustehen für eine Tüte, wo sie dann auch noch ein paar Euro zahlen müssen. Ist trotzdem super wichtig, die Arbeit von den Tafeln, und leider aber nicht eben für alle Menschen irgendwie integrierbar in ihr Leben. Die hungern dann lieber, die klauen dann lieber oder verkaufen noch irgendwas, anstatt sich da einzureihen. Und bei Foodsharing kann eben jeder Mensch mitmachen, ob Millionär oder Studentin, ob Oma, Rentner, Familien, Singles, WGs. Also das heißt, es ist auch ein schönes Zusammenspiel. Und dann habe ich Foodsharing groß gemacht, war Markus Lanz, Stern TV, Galileo und durfte in vielen anderen Sendungen meine Botschaft so teilen. Und hat mittlerweile 500.000 Menschen die Plattform, also ist richtig fett groß geworden. Wir haben fast 300 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet bei 15 Millionen Abholungen. 18.000 Betriebe machen mit, und bin unglaublich stolz auf die 10.000 Abholungen, die jeden Tag stattfinden, und auf die Community, die da auch entstanden ist. Und habe dann zwei wunderbare Kinder bekommen, die sind jetzt 14 und 12, mit meiner Frau, die mir auch immer zur Seite stand, die ich immer noch so sehr liebe, weil ist einfach ein ganz besonderer Mensch, und wir sind da auch durch schwierige Zeiten durchgegangen. Und dann habe ich gedacht, jetzt müssen wir irgendwie auch das Geld als Macht nutzen. Geld ist ja Energie, und du kannst jetzt damit irgendwie dir ein Steak kaufen, und du kannst bei der Deutschen Bank anlegen, und dann unterstützt du die Tierindustrie zum einen, natürlich auch Pestizide, Herbizide, große Agrarkonzerne, aber unterstützt auch wahrscheinlich mit deinem Geld bei der Deutschen Bank, das kann man halt da nicht so gut kontrollieren, wenn man sich bei einer Ökobank hat, Rüstungsindustrie, man unterstützt aber auch Kinderarbeit, Atomenergie, also vielleicht viele Dinge, mit denen man gar nichts zu tun haben will und mit denen man denkt, ich habe ja zu Hause Ökostrom, ich habe irgendwie ein nachhaltiges Leben, und dann ist das Geld, was aber für einen arbeitet, natürlich auch daran, über Industrien, mit denen man vielleicht nicht so gut sich von den Werten vereinbaren kann, zusammen irgendwie, beziehungsweise unterstützt die. Und dann habe ich gesagt, dann lass mal Geld nutzen für eine bessere, nachhaltige Welt, und habe 2017 Surplus gegründet, einen Online-Shop für gerettete Lebensmittel. Wir hatten auch mal 7 Läden, hatten die in Berlin, mussten die alle schließen während Corona und sind dann aber komplett nur noch auf online gegangen seit 2022. Dann kam Post-Corona, da war auch sehr, sehr schwer, und ich glaube, die meisten Leute wissen es, Alpakas, Gab es mal Unverpackt online, es gab mal Getir, Gorillas und viele, viele andere E-Commerce-Buden im Food-Bereich, die es nicht mehr gibt, weil das einfach knüppelhart ist. Und ja, ich habe dann mich entschieden zu sagen, wir machen weiter nach der Insolvenz. Also die Insolvenz war schon ziemlich hart, wir hatten 8 Millionen eingesammelt. Seven Ventures war dabei, ProSiebenSat.1 und ja, der Markt war aber einfach so, dass ich kein nicht ausreichend Geld für eine Finanzierungsrunde gefunden hatte. Wir waren nie profitabel und waren da aber auf dem Weg und irgendwann war dann Schluss und dann habe ich gesagt, gut, wenn keiner die Firma rettet, Surplus, dann rette ich Surplus und das habe ich dann auch gemacht mit einem Asset Deal und die Marke gekauft, Social Media, Domain und ein bisschen Marketingmaterial und jetzt sind wir seit 2024 im Mai mit Surplus wieder am Start. Mit einem kleinen Team, kein Obst und Gemüse mehr, keine Paid Ads, nur noch organisch und haben es geschafft, trotzdem so auch schon wieder ein kleines Team aufzubauen und sind jetzt wahrscheinlich in dem ersten profitablen Jahr nach 9 Jahren, weil wir ja, uns wirklich auch auf Profitabilität ausgerichtet haben. Also eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil sonst gibt es, egal wie viel Impact deine Bude macht, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt oder dein Produkt, weil du es nicht geschafft hast, die Wirtschaftlichkeit zu erreichen, dann ist halt irgendwann Ende Banane ja. Und das ist schade.
Ja. Vor kurzem hat ja jetzt auch Mutatus bekannt gegeben, aus Schweden kommen die, glaube ich, dass sie sich auch aus dem Dachraum zurückziehen, obwohl die jetzt auch erst vor einigen Monaten in der Schweiz gelauncht sind. Nimm uns doch mal mit in das Geschäftsmodell vielleicht. Was sind denn da so die Challenges, die du, aber die auch andere Marktteilnehmer hatten, haben? Oder wie funktioniert das überhaupt? Also seid ihr proaktiv, geht ihr proaktiv auf die Unternehmen zu? Wer kommt zu euch? Und was haben die Unternehmen natürlich auch von der Platzierung bei euch?
Ja, also erstmal der Markt Mutatus hatte, glaube ich, 35 Millionen Jahresumsatz, 2025, also auch schon ziemlich groß geworden, 300.000 Kunden und Kundinnen. Die hatten mit Seven Ventures, ich glaube, Dutzende Millionen sind da allein ins Marketing geflossen. Und ja, das Geschäftsmodell grundsätzlich ist von Surplus und Mutatus sehr ähnlich. Das heißt, letztendlich kann man auch sagen, wir sind Restpostenhändler. Also wir kaufen halt das auf, was es irgendwie übrig gibt auf dem Markt, im Food-Bereich, aber auch Haushalt, Drogerie. Und ich würde sagen, rohmargentechnisch waren wir beide so um die 50% bei Surplus 1.0. Das ist schon cool. Ich glaube, ein Aldi macht so 20, vielleicht mal 25%, aber auch mal 15% Rohmarge. Ein Edeka ist vielleicht, so wie auch ein Rewe und Co., ja, um die 30, 35%. Und dann gibt's Picknick, ich glaube, die sind auch schon so bei 40-45%. Dann gibt's HelloFresh, die sind so bei 60-65%. Und dann ja, gibt's erstmal lange gar nichts, weil das dann auch schon schwierig wird im Food-Bereich. Und ja, wir sind mit Surplus 2.0, wir hatten ein Pivot. Das heißt, wir hatten wirklich einen krassen Breakdown. Ich hatte mal ja, insgesamt 600 Angestellte. Wir waren bei der Insolvenz dann nur noch 27. Die 600 haben nicht gleichzeitig bei Surplus gearbeitet, aber ja, wir waren halt 7 Jahre am Start. Und ja, und dann haben wir gesagt, wie schaffen wir es, Surplus so aufzubauen, dass es eben langfristig auch ohne Investments von sich heraus wachsen kann und wir nicht abhängig sind von Google, Meta, Insta und Co-Werbung. Aber wie schaffen wir es auch, die Rohmarge deutlich zu verbessern, weil das ist natürlich knallhart in Deutschland. Also Lebensmittelpreise gibt es, glaube ich, wenig Länder, wo es so günstig ist. Das heißt, Walmart hat es auch nicht geschafft. Die haben wahrscheinlich auch hier, also mindestens hunderte Millionen, die haben vielleicht aber auch Milliarden verbraten, ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch wahrscheinlich eines der größten Firmen der Welt, die es ja einfach nicht geschafft haben. So. Und das will ja schon ganz schön was heißen. Und es gibt noch viele andere, die es versucht haben. Und was wir geändert haben, neben kleines Team, remote only und organisch wachsen, wir haben auch gesagt, wir stellen unsere Zusammenarbeit mit den Firmen, die sich gegen Verschwendung, für Lebensmittelwertschätzung, für Zero Waste, für Zero Hunger einsetzen, mit denen machen wir langfristige Partnerschaften, bei denen die viel mehr von haben, als wenn sie jetzt mal kurz irgendwie ihre Restposten noch verkauft haben. Das heißt, wir haben unsere Rohmarge umgestellt auf über 90%, indem wir Barter-Deals machen. Weißt du, also Butter Deals, sagt dir das was?
Kannst du gerne mal erklären für die Leute.
Ja. Also Butter Deals, Leistungstausch auf Deutsch gesagt, heißt, es gibt eine Brand, die bringt ein neues Produkt auf den Markt. Haben wir jetzt einfach mal 100.000 produziert, weil es natürlich günstiger ist als 25.000 und man auch mit einem guten Gefühl reingegangen ist im Markt. Ja, das wird schon ankommen und kriegen wir verkauft. Dann gibt es ein MHD, das heißt ja mindestens halber Biss und nicht sofort tödlich ab. Dann gibt es da auch meistens so Normen, das sagt der Staat zwar nicht so vor, aber letztendlich sagt das, das ist ja auch dann White Label oft, also irgendjemand produziert es und so und dann sagt er halt, ja, also ich kann dir empfehlen, mal 12 Monate garantiere ich dir so. In Wirklichkeit, das MHD, das hat ja überhaupt gar keine Aussagekraft, wie lange das Lebensmittel hält. Das ist natürlich immer mit Puffer eingeplant, selbstverständlich. Und das geht auch beim MHD nicht nur um die Genießbarkeit, sondern Farbe, Geschmack, Aussehen, Crunchiness, ist vielleicht auch, die Nährwerte sind die identisch, wie als ob es gerade die Fabrik verlassen hat, das Produkt etc. Das heißt, das MHD darf man nicht so ernst nehmen und man sollte auf jeden Fall auch als Privatkonsument, weil über 50% der Verschwendung von Lebensmitteln passiert bei uns zu Hause. Wir sollten auf jeden Fall mehr auf unsere Sinne vertrauen. Sehen, riechen, schmecken. Aber jetzt ist dieses Datum drauf, sagen wir 12 Monate. Und jetzt irgendwann haben sie gemerkt, boah, das ist ganz schön schwierig, sich hier auf dem deutschen Markt zu etablieren. Die haben jetzt irgendwie noch 20.000 Stück und das MAD ist aber nur noch 5 Monate vor Ablauf. Denken wir, ja, ist ja kein Problem. Ist aber schon ein Problem, weil sehr viele, gerade die großen Supermarktketten, die nehmen keine Ware mehr, wenn die unter 50% Restlaufzeit hat, weil sie sagen, hey, ich schiebe das erstmal bei mir ins Zentrallager rein, dann weiß ich nicht, wie es sich dreht. Vielleicht noch ein neues Produkt, habe ich noch mehr Risiko. Mache ich nicht. Das heißt, die Food-Produzenten haben dann einfach das riesige Problem, dass sie noch auf Ware sitzen, die zwar noch nicht mal abgelaufen ist, und man darf auch in Deutschland Lebensmittel verkaufen, die abgelaufen sind, so wie wir es bei Surplus machen. Der Inverkehrbringer nimmt dann zwar die Haftung, aber wie gesagt, da ist ein riesen Puffer immer drauf. Auf. Ja, und dann müssen die dann irgendwie schauen, die Foodbrands, wie werden sie ihre Ware los? Und dann können sie natürlich sagen, sie machen irgendwie Sponsoring, sie unterstützen irgendwelche Sachen. Sie können es auch der Tafel geben, aber auch die Tafel sagt auf was hier 5 Paletten davon, sorry, also was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Wo soll ich das denn bei mir lagern? Keine Ahnung. Dann kommt die Pfandthematik dazu. Boah, ist der Tafel zu kompliziert. Also es gibt viele Gründe, was die Tafel halt auch nicht nimmt. Und genau da setzen wir mit Surplus an, dass wir dann sagen, ja, wir stehen den Foodbrands zur Seite und helfen ihnen, ihre Überschüsse, ihre Fehlproduktion, also zu wenig abgefüllt, eine Drüse hat irgendwie versagt und da ist irgendwas nicht reingekommen oder irgendwie haben sie sich sowieso in der Zusammensetzung getäuscht oder also es gibt einfach viele Gründe, was nicht optimal läuft so. Und jetzt sind wir beim Bug, das heißt, ich habe ein Riesenproblem als Foodproduzent. Und dann kommen wir mit Surplus als Lösung, weil wir sagen, wir können auch selber labeln. Zum Beispiel eine Mango, das ist eine 2-Kilo-Packung, Mango-Spitz, Mango-Streifen. Und diese Bio-Mango, die hatte auch ein zu kurzes MAD, hatte aber noch nicht mal ein Logo drauf. Da drucken wir ein Logo drauf und bringen es wieder in den Kreislauf, also ein Label. 99% unserer Produkte sind aber keine Eigenmarken, sondern sind halt irgendwie von ja, großen und kleinen Herstellern, viel Bio, vegan, nachhaltige Produkte, aber wir haben auch Heinz am Start und andere noch nicht so nachhaltige Brands. Und was wir dann den Firmen, die auf uns zukommen oder wir die anrufen oder E-Mail schreiben oder auf der Messe kennenlernen, halt auch erklären, naja, du kannst jetzt natürlich noch irgendwie, so wie es Motatoes auch gemacht hat, denen halt noch irgendwie 10% vom UVB zahlen oder so, oder 15. Dann freut sich die Firma, dass noch ein bisschen Cash reinkommt, aber letztendlich hätten sie es auch in die Tonne schmeißen können. Also das lohnt sich nicht wirklich groß. Wenn die Ware aber bei uns landet, wir haben mittlerweile 3000 organische Besucherinnen, wir sind im Domain-Ranking-Index kurz hinter Koro. Koro macht so 250 Millionen Euro Umsatz. Wir machen jetzt mit Surplus nach der Insolvenz, werden wir dieses Jahr ein bisschen mehr als 1 Million schon machen, aber wir sind natürlich noch viel kleiner. Aber wir sind einfach eine Hammer-Love-Brand, die ein super Image hat, 4,7 Bewertungen bei Trustpilot. Die Leute kennen uns, wir waren rauf und runter auch im Fernsehen, und zwar organisch, aber auch damals noch bezahlt, also mit 7 Ventures. und Hannes Jänicke, Esther Schweins als Botschafterinnen und ja, haben einfach eine geile Brand aufgebaut. Und das heißt, wir haben auch eine coole Community von Leuten, die dann zum einen das Produkt kennenlernt, die Brand kennenlernt. Wir haben eine vegane Box im Monat, die wir rausschicken an die Kunden, und 80% unserer Bestellungen sind Einzelbestellungen. Die Leute suchen sich genau im Shop zusammen, was sie brauchen. Sind da jetzt so bei 4000 Boxen im Monat. Und ja, das heißt, die Brands kriegen einen viel größeren Mehrwert aus ihren Resten. Zum einen spenden wir pro Bestellung 2 Schulmahlzeiten. Das heißt, das Unternehmen, was ihre Überschüsse nicht verschwendet und die Entsorgungskosten jetzt auch noch spart, tut auch noch was Gutes, aber auch für die Umwelt, weil 10% aller Treibhausgase entsteht durch Food Waste. Ja, und dann können die einfach sagen, sie kriegen Blogbeitrag, Social Media Beitrag, natürlich einfach das Listing bei uns selber im Shop oder auch mal einen Gastbeitrag bei uns im Magazin etc. Plus, dass wir natürlich mit Creatern zusammenarbeiten, inklusive Bianca Heinicke, viele kennen sie vielleicht unter Bibi Beauty Palace, so eine der größten Influencerinnen in Deutschland, die mittlerweile auch ja, vegan und nachhaltig unterwegs ist. Und vielen anderen. Das heißt, die Brands bekommen eine krasse Reichweite für sehr wenig Geld im Prinzip und vor allem auch mit einem sehr guten Gefühl. Und ich glaube, dass das ein sehr viel größerer Mehrwert für die Firmen ist, als irgendwie einen anderen Weg zu suchen für ihre Überschüsse. Und das hat sich jetzt schon sehr gut etabliert. Wir sind jetzt bei fast 300 Firmen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Die meisten kommen natürlich dann auch immer wieder, weil sie wissen, cool, das läuft bei Surplus, da kann ich die Ware hingeben. Und wir machen auch mal Ausnahmen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, Nudeln oder Reis, also irgendwelche Grundnahrungsmittel, so, die einfach sehr, gibt es einfach sehr wenig Überschüsse. Da bieten wir dann auch mal einen kleinen Taler auf die, weil sowas natürlich auch im Sortiment sein muss.
Ja, ich habe jetzt online gesehen, ihr habt gerade knapp 250 Produkte online. Wie war das denn damals bei den Märkten? Wie viele Produkte hattet ihr dann physisch in so einem Store vorhanden?
Da waren wir teilweise in den Rettermärkten bei 600 Produkten.
Ja.
Aber wir waren nie ein Vollsortiment, also sind wir jetzt auch nicht. Wir sind umgestiegen auf ja ohne Obst und Gemüse und alles verpackt und nichts Gekühltes und so. Aber ja, es ist definitiv natürlich auch noch manchmal das, was ich dir gerade erzählt habe, warum es Sinn macht, mit Surplus zusammenzuarbeiten und die eigene Community, die man schon hat, auch zu stärken, weil ja, wenn dann die Leute, die kennen ja viele Brands schon und sehen die dann bei uns, die denken nicht, boah, was ist denn das für ein scheiß Unternehmen, die konnten ihr Portfolio nicht managen und haben irgendwie Überschüsse. Das ist wie beim Schreiner, beim Tischler, wenn du hobelst, dann hast du Späne, das passiert. Das ist das beste Restaurant, hat Teller, die zurückwandern, wo noch was drauf ist. Das ist einfach so. Natürlich, umso besser du bist, umso weniger, aber ja, selbst ein Aldi oder Lidl, die machen einfach Milliarden Umsätze, natürlich bei denen was übrig, und so ist es auch bei den großen Produzenten, und da können die noch so viel Nachhaltigkeitsmanagerinnen einstellen, die sich darum kümmern, am Ende ist es einfach, das ist Daily Business, das, was nicht funktioniert, und zwar muss das nicht immer beim Produzenten liegen, wie gesagt, die Händler, die Supermärkte, die tragen auch ihren Beitrag dazu, dass wir so viel Food Waste haben in Deutschland, Millionen Tonnen, also in der Industrie. 10-50% vom Obst und Gemüse wird erst gar nicht geerntet, weil es zu groß, zu klein ist etc. Das heißt, wir haben da sehr strenge Richtlinien, nicht seitens der EU, sondern der Konzerne. Und die sind einfach dafür verantwortlich, dass die Sachen sich absetzen. So ist es leider. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir den Food-Produzenten, aber auch anderen, die was produzieren. Wir haben auch überschüssige Bücher, Drogerie, Haushaltsartikel etc. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen da einen Mehrwert für die bieten, der sich sowohl ökonomisch, also wirtschaftlich, aber auch ethisch lohnt und auch in deren CSR-Ziele darauf einzieht, dass sie eben mit Zero Waste durch ja auch in der Kommunikation auftreten können.
Ja, du bist ja jetzt seit einigen Jahren in dem Bereich aktiv, und wenn du dir jetzt mal die verschiedenen Stakeholder anschaust, also von der Produktion, dann also der Lohnproduzent oder vielleicht auch davor schon erstmal die Primärproduktion vom Rohstoff, dann Grundproduzent, dann gibt es irgendeine Marke, die sagt, ich produziere jetzt ein Getränk oder ich kreiere jetzt einen Riegel, dann haben wir den Großhandel, den Einzelhandel und dann den Konsumenten. am Ende, wir haben es schon so ein bisschen auch angeschnitten, jeder Stakeholder hat natürlich seine eigenen Interessen. Es gibt ja zum Beispiel im Lebensmittelhandel auch Statistiken, was passiert, wenn ein Produkt ausverkauft ist, dann wandert vielleicht sogar der Kunde zum anderen Supermarkt ab. Das heißt, die KonsumentInnen hier in Deutschland haben natürlich auch diese hohe Erwartungshaltung. Wenn ich abends um 19.50 Uhr beim Bäcker bin, möchte ich gerne noch dieselbe Auswahl haben wie morgens um 7. Und gleichzeitig natürlich auch bei den Produkten, du hast selber gesagt, Obst und Gemüse, das muss perfekt aussehen, da darf keine Delle drin sein etc. Also da sind wir natürlich in Deutschland auch als Erfinder des Discounters und sind da, glaube ich, schon Vorreiter, was das angeht. Wenn wir auch mal im Ausland schauen, wir haben natürlich eine riesige Vielzahl an Produkten, wir haben einen hohen Innovationszug, das heißt, wie kann man das Thema lösen und hast du vielleicht auch Erfahrung mit Thema KI, das wird ja von einigen Händlern eingesetzt oder auch von Brands. Wenn ich jetzt eine Brand bin und ein Produkt auf den Markt bringe und dann zum Beispiel mindestens mal 30.000 Flaschen produzieren muss, weil das die Grundproduktionsmenge ist, wie kann ich vielleicht vorher schon sicherstellen, dass das Produkt nicht scheitert sozusagen?
Ja, super wichtiger Punkt, wo wir jetzt auch mittlerweile immer mehr machen, und zwar Produktentwicklung. Weil natürlich kannst du irgendwelche Tests machen und Tanten, Onkel und halt das Team fragen, schmeckt es euch, kommt es gut an und blie. Ja, so eine richtige Marktforschung ist relativ teuer. Also ich kann natürlich reingehen und sagen, ich gehe in die Fußgängerzone und beauftrage da halt irgendwelche oder also Firmen als Dienstleister, die sollen das mal machen. Das ist sehr kostenaufwendig und machen dann viele doch leider nicht. Und dann passiert es eben, dass das zwar meinetwegen gut schmeckt, aber vielleicht die Verpackung so undeutlich ist, dass es den Leuten im Supermarkt gar nicht auffällt als das, was es eigentlich ist. Das kann sein, dass da ein Sichtfenster fehlt. Das kann sein, dass die Verpackung einfach viel zu groß ist, dass die Leute sagen, sorry, aber also ich konsumiere da immer nur so ein bisschen und das ist mir einfach gerade ein neues Produkt oder so, da brauche ich eine kleinere Verpackung. Dann das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ganz, ganz wichtig, wenn du an Edeka herantrittst, oder in egal welche andere Supermarktkette und du willst dein Produkt platzieren, kommt es sehr gut, wenn du sagst, guck mal, wir haben hier schon mal eine Testcharge von 5.000 bei Surplus gelauncht. Hier sind die Umfragewerte. Wir haben 46%, die es wieder kaufen würden. Wir haben das getestet und haben dadurch quasi vor der Großproduktion haben wir ein schon mal Soft-Launch gemacht bei Surplus, weil wir auch eine sehr diverse Community haben. Also rund die Hälfte ist bei uns wegen dem Preis, die andere Hälfte mehr aus ökologischen, nachhaltigen Überzeugungstäterinnen. Wir haben 70-80% Frauen, die bei uns retten. Vor allem in Deutschland, ein bisschen Österreich. Und die teilweise auch sehr, ja, sehr hohe Kaufkraft haben. Das ist natürlich genau der Schritt ist zu sagen, liebe Produzenten, wir helfen euch von A bis Z. Also nicht nur, wenn am Ende was übrig bleibt, sondern wir helfen euch, damit am Anfang alles gut läuft und ihr ein tolles Produkt platziert auf dem Markt, dass ihr gar nicht erst Überschüsse produziert von etwas, was leider sich nicht verkauft, weil war vielleicht doch zu viel Zucker, war doch zu wenig Zucker drin, war doch vielleicht einfach ein Tick zu spielerisch die Verpackung oder so. Man muss aber den klaren, was ist der USP, warum soll ich jetzt diese Packung kaufen, nicht nur weil die bunt ist und wir Menschen stehen auf bunte Farben. Das heißt, da gibt es einfach sehr, sehr viele Dinge, die leider immer wieder schief laufen und genau das bieten wir unseren Partnern an. Wir haben mittlerweile auch eine App, das heißt, wir können da sehr gute Informationen dann auch an unsere Foodpartner weitergeben und das bekommen sie natürlich woanders nur gegen sehr hohe Summen. Bei uns kostet es im Moment zumindest noch gar nichts, kostet einfach die Ware. In Zukunft werden wir dadurch aber auch natürlich viel günstiger als jetzt ein Marfo-Unternehmen, aber dafür auch Gelder einnehmen.
Ja, jetzt ist es so, in anderen EU-Ländern ist das Thema MAD politisch schon mehr reguliert. Wie ist da deine Perspektive drauf in Deutschland? Und dann vielleicht auch nochmal hast du einen Tipp für die ZuhörerInnen, die sind, am Ende konsumiert natürlich jeder Mensch selber. Wie kann man vielleicht schon so gut einkaufen, in Anführungszeichen, dass man verhindert, dass man irgendwie zu viel kauft oder irgendeine Struktur im Kühlschrank oder so, dass man halt verhindert, dass man Produkte einfach vergisst sozusagen?
Also ich glaube erstmal ganz, ganz wichtig, kauf nur das ein, was du auch verbrauchst und nicht vielleicht irgendwann eventuell, weil das sind genau die Produkte, die dann am Ende im Kühlschrank, Tiefkühl oder auch in der Vorratskammer einfach liegen und dann irgendwann nicht nur 2 Monate abgelaufen sind, sondern 2 Jahre und vielleicht irgendwann wirklich leider weggeschmissen werden müssen. In Deutschland haben wir mindestens 10-20% der Menschen, die kennen gar nicht den Unterschied zwischen einem Verbrauchsdatum und einem Mindesthaltbarkeitsdatum. mindestens haltbar bis, garantiert eben das perfekte Produkt, wie als ob es gerade aus der Fabrik kam, aber ein und dann halt ein fetter Puffer drin. Dann gibt es aber das Verbrauchsdatum. Verbrauchsdatum, rohes, roher Fisch, Hackfleisch, können aber auch Eiergerichte sein, etc. Gibt es nur 1% oder weniger in den Supermärkten, die ein Verbrauchsdatum haben. Und zu verbrauchen bis ist eine harte Deadline. Man darf es danach nicht mehr verkaufen. Man sollte es auch danach nicht mehr essen, weil das wirklich gesundheitsschädliche Folgen haben kann. Und allein mit diesem Wissen schon auch zu Hause dann nochmal anders umgehen. Also nicht nur beim Einkaufen drauf achten, nicht was hat am längsten MHD und die Milch von hinten nehmen, das ist totaler Bullshit. Also das kann ich wirklich sagen. Deswegen sind auch die Supermärkte so streng, weil sie eben nicht wollen, dass die Kundinnen durch den Laden gehen und auf die Produkte immer aufs MHD schauen, sondern die sollen richtig schnell einfach in den Warenkorb oder riesen Einkaufswagen einfach reinlegen und nicht dieses Erlebnis haben, oh, ich muss hier immer gucken, wie lange ist das noch haltbar, weil die wollen eben, dass wir mehr kaufen und letztendlich verdient ja der Supermarkt an verkauften Lebensmitteln, nicht an gegessenen Lebensmitteln. Das heißt, wenn wir dann 130 Milliarden Euro pro Jahr wegschmeißen in der EU an Lebensmitteln, dann bedeutet es 130 Milliarden mehr Umsatz, auch für die Produzenten bzw. die Supermärkte, und dass wir da einfach mit einem achtsameren wertschätzeren Gefühl auch rangehen und egal, was ich dann im Supermarkt gekauft habe, wenn es geht natürlich möglichst pflanzlich, wenn es geht irgendwie möglichst bio, regional, saisonal, all diese Sachen, aber dass wir dann zu Hause auch wirklich da anfangen zu retten und zu gucken, was muss denn jetzt konsumiert werden im Kühlschrank, Vorratskammer oder Tiefkühltruhe und nicht immer nur auf was habe ich gerade am meisten Bock, und dieses halt ab und zu, obwohl wir es uns leisten können, 200 Euro pro Jahr in die Tonne zu kloppen, allein in Deutschland pro Kopf, diesen Ansatz, ich mache auch vielleicht beim Rasieren oder beim Zähneputzen den Wasserhahn aus, obwohl ich es mir leisten kann, dass das die ganze Zeit läuft. Aber ich tue es aus dem Verständnis heraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Lebensmittelwertschätzung, das sind Mittel zum Leben, dass wir, obwohl wir das wegschmeißen können, weil wir sehr reich sind, dass wir es nicht tun, weil wir wissen, naja, vielleicht kommt ja die Mango auch aus Afrika, vielleicht kommt mein Kaffee, meine Schokolade, meine Baumwolle kommt aus Afrika, und wenn man weiß, 15.000 Liter verbraucht halt ein Stück Rindfleisch, also ein Kilo, oder ein Kilo Baumwolle etc., dann Kaffee ist sogar über 20.000 Liter, dann weiß ich halt, ja, da haben die Menschen in Afrika, denen sowieso schon mit Klimawandel und Dürren, die durch Food Waste auch wieder ausgelöst werden, dann haben die einfach weniger Grundwasser, weniger in ihren Seen oder Flüssen, und das bedeutet natürlich eine schlechtere Ausgangslage für eine Subsistenzwirtschaft, weil die nicht einfach sagen, dann bohre ich nochmal 20 Meter tiefer. Das können die sich halt oft nicht leisten. Und diesen Zusammenhang zwischen hier habe ich Lebensmittel und ich möchte nicht auf meinen Kaffee verzichten, aber dann wenigstens das wertzuschätzen. Und zwar nicht nur, ja, die hat mich ja nur 30 Cent gekostet, die Tasse zu Hause an Kaffee kippe ich einfach weg.
Ja, das ist ein guter Tipp. Wenn wir jetzt nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen, du bist ja jetzt echt seit über 10 Jahren in dem Bereich Lebensmittel retten aktiv. Was sind so deine persönlichen Ziele und was wünschst du dir vielleicht auch für die Gesellschaft, wie wir mit Lebensmitteln in Zukunft umgehen?
Also meine große Vision ist, seitdem ich jetzt bin ich 43 dieses Jahr und das ist jetzt bald 40 Jahre, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und Zero Hunger ist das Ziel der Vereinten Nationen, SDG 2. Wir sind da leider sehr weit von entfernt und es gab immer mal wieder Fortschritte und insgesamt kann man auch sagen, ja, der Kapitalismus oder die freie Marktwirtschaft hat auch vieles Gutes mit sich gebracht, aber natürlich auch schlechte Seiten. Und wir haben halt immer noch fast ein Zehntel der Weltbevölkerung, was einfach hungert, obwohl es nicht sein muss. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder Freddie Mercury 1985, Africa Aid, großes Wimbledon-Stadion voll mit Leuten, tollen Bands, aber auch einer Message zu sagen, lass uns mal für unsere Brüder und Schwestern einstehen, denen es nicht so gut geht. Und es gibt Studien, die sagen, mit 40 Milliarden Euro pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren können wir die Ausgangslage von den Menschen, die heute noch hungern, massiv verbessern. Und zwar nicht um 10, um 20, sondern also manche sagen sogar, man kann den Hunger damit komplett abschaffen. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt mit diesen Milliarden dann irgendwie Lebensmittel in die Länder schicken, sondern dass wir sagen, Wir bringen nicht einen Fisch vorbei, sondern wir verhelfen den Menschen vor Ort. Wie lernt man angeln? Wie kann man selber gut anbauen? Und wie können wir halt auch, die wir als sehr Reiche alles aus diesen Ländern importieren, vielleicht weniger importieren, weil wir ein Kleidungsstück länger tragen, weil wir etwas nicht wegschmeißen und all diese kleinen Dinge hier verändern. Und dann bin ich auch ganz schwer davon überzeugt, dass wir das als Menschheitsaufgabe, das ist wahrscheinlich die größte Challenge, alle Menschen satt zu bekommen, dass sich alle Menschen entfalten können und dass wir in Frieden leben, dass wir das aber mit weniger Hunger, dass wir das schaffen. Und ich glaube, dass wir das auch in den nächsten, ja, zumindest 10, 20 Jahren sehr nah dran schaffen werden, endlich dieses große Ziel der Menschheit, Zero Hunger, zu bewerkstelligen, gemeinsam als Menschheit.
Ja, das sind doch tolle Schlussworte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das sowohl einerseits auf der persönlichen Ebene, aber vielleicht auch mit Hilfe der Technik, aber wie gesagt, am Ende ist es viel persönliche Entscheidung, auch den Willen, was zu verändern, das ist eh so ein großes Thema bei den Leuten, dass man damit vielleicht was erreichen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr lobenswertes Ziel und eine sehr lobenswerte Mission, die du hast. Ich kann jedem empfehlen, mal beim Onlineshop vorbeizuschauen. Wie gesagt, bei jetzt über 250 Produkten findet, glaube ich, jeder was Spannendes. Und einfach mal sich mit dem Thema auch privat regelmäßig auseinanderzusetzen. Da muss man sich auch immer so ein bisschen erinnern, glaube ich, oder einfach mal vielleicht eine Analyse machen, was habe ich gerade in meinem Kühlschrank, was kaufe ich ein, was habe ich in meiner Vorratskammer, da mal ein bisschen irgendwie einmal alle paar Monate durchzuschauen, dass da nicht zu viel liegen bleibt. Genau, und einfach das Thema mit dem Bewusstsein anzugehen. Ich glaube, in der Branche ist das schon relativ gut vertreten, aber es gibt ja, wie gesagt, viele hunderte Millionen Menschen in Europa, die man erreichen muss mit dieser Thematik. Deswegen toll, dass du dich dafür einsetzt. War ein spannender Austausch, glaube ich, ein schöner Exkurs. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich schaue auf jeden Fall regelmäßig im Shop vorbei. Und das Box-Thema ist, glaube ich, auch eine ganz coole Sache, dass man es mal ausprobieren kann.
Voll, ja. Ich freue mich auch, euch einen kleinen Rabattcode mitzugeben. FMCG Vibes gibt 20% Rabatt auf die erste Bestellung bei surplus.de oder unsere App. Vielen Dank fürs Mitretten und vor allem, ja, meldet euch, wenn ihr irgendjemanden kennt, der irgendwas, entweder ein neues Produkt an den Start bringen möchte oder halt ja auch so im Daily Hustle einfach mal irgendwas übrig hat, was sich nicht mehr verkaufen lässt, bitte an uns wenden. Gemeinsam können wir da mehr Wertschätzung für eure tollen Produkte schaffen. Und danke dir, Finn, und euch für euren Einsatz und Aufklärung und auch den Support für die Startups, weil es braucht ganz viel Produktinnovation, damit wir diese alten grauen Herren, die irgendwas schon vor langem erfunden haben, dass wir die auch mal immer mehr aus dem Regal verjagen mit tolleren, nachhaltigeren, besseren, gesünderen Produkten. Deswegen danke euch.
Gerne. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, was ist da der beste Weg? Per E-Mail, per LinkedIn, über die Website?
Genau, also gerne einfach an raphael@surplus, also Raphael mit PH, schreiben. Freue ich mich total und da findet ihr mich, LinkedIn natürlich auch und Insta.
Perfekt. Vielen Dank, Raphael, und viel Erfolg weiterhin.
Alles Liebe. Ciao, Finn.
Ciao.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.